Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Es ist Freitag und zum ersten Mal nach der Corona-Pause war heute wieder das hier zu hören. Die Fridays for Future-Demos sind zurück.
Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt wieder uns versammeln können. Und auch wenn es mit Corona-Schutzmaßnahmen ist, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder etwas Besseres und etwas Größeres dazu beitragen können.
In ganz Deutschland waren es heute Tausende, die für Klimaschutz demonstriert haben. Unterstützung kommt von vielen Seiten, auch von Politikern, die von Fridays for Future kritisiert werden. Das müssen wir uns genauer anschauen. Was war das heute für ein besonderer Tag? Außerdem sprechen wir über Virusschnüffler.
Man gibt einfach nur eine Schweißprobe ab, wischt sich dafür mit einem sterilen Tuch über die Haut, am besten im Nacken. Dann wird dieses Tuch in eine Geruchsdose gelegt und hinter einer Wand riecht der Hund daran. Das dauert 10 Sekunden. Der ganze Vorgang, nicht mehr als eine Minute.
Am Flughafen in Helsinki sind 4 Hunde im Einsatz, die bei Menschen das Coronavirus erschnüffeln. Ja, wie machen die Tiere das und ersetzen die somit die Corona-Schnelltests? Das besprechen wir mit Holger Volk von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Auch dort werden Hunde zu Virusschnüfflern ausgebaut. Und Lizzo, die amerikanische Sängerin, ist auf dem Cover der neuen Vogue in den USA drauf.
Das ist sehr, sehr wichtig, weil dadurch ändern sich Sehgewohnheiten. Weil wenn wir uns mal überlegen, wo kommen wir denn eigentlich her, dann kommen wir daher, dass wir in einer Diätkultur groß geworden sind und eigentlich nur Schönheitsideale haben, die einseitig sind.
Julia Krämer, Plus-Size-Model und Bloggerin, sagt, das ist ja schön und gut, dass Lizzo da drauf ist, aber da muss sich noch deutlich mehr ändern in Sachen Diversität. Was genau, besprechen wir mit ihr. Der Update-Podcast an diesem Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn die Corona-Fallzahlen wieder steigen, der Klimawandel, ja, der macht keine Pause. Und deshalb sind die Aktivistinnen und Aktivisten und Sympathisanten von Fridays for Future heute wieder auf der Straße gewesen. Die letzten großen Klimastreiks, die haben ja hauptsächlich online stattgefunden. Aber irgendwie ist das ja doch nicht das Gleiche. Heute dann wieder Tausende unterwegs. Sprechen wir drüber mit Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ann, wo gab es Aktionen?
Ja, Aktionen gab es viele. In vielen Städten in ganz Deutschland, laut Fridays for Future, waren es rund 350, weltweit sogar mehr als 3000. In Berlin, da gab es zum Beispiel einen Sitzstreik vorm Bundestag, eine große Demo mit Reden und Musik. Da waren laut den Veranstaltern mehr als 20.000 Menschen. Die Polizei, die hat weniger gezählt, die sagt, es waren rund 10.000. Und auch in Köln, da waren wohl 10.000 Menschen bei der Demo unterwegs. Tausende waren es auch zum Beispiel in Hamburg, in Stuttgart, in Bonn und in Freiburg. Das Motto, das war überall das Gleiche, das war kein Grad weiter.
Wie darf man sich das vorstellen, demonstrieren in Zeiten von Corona und mit Abstandsregeln?
Ja, da gab es unterschiedliche Ansätze. Also erstmal waren viele Fahrraddemos angemeldet. Da ist ja automatisch schon mal mehr Abstand da, wenn man das Fahrrad dabei hat. In Hamburg, da waren die Demos in mehrere Züge aufgeteilt, sodass man besser Abstand halten konnte. Und generell war es den Veranstaltenden überhaupt sehr wichtig, dass der Abstand eingehalten wird, dass Masken getragen werden. Dazu wurde auch immer wieder aufgerufen. Greta Thunberg zum Beispiel, die war selber wieder in Stockholm vor dem Parlament unterwegs und zwar mit Mund-Nasen-Schutz und mit einem Schild auf dem Stand. In Schweden sind Versammlungen mit mehr als 50 Personen nicht erlaubt. Deshalb passen wir uns an. Nur in München, wo ja wegen der hohen Fallzahlen seit gestern wieder Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt angesagt ist, da wurde die Demo von der Stadt ganz abgesagt.
Und wie hat es am Ende dann wirklich geklappt mit den Abständen?
Ja, insgesamt ist es wohl so, dass an vielen Orten etwas weniger Leute gekommen sind, als erwartet oder angemeldet waren. Dazu muss man aber auch sagen, das Wetter war ja nicht gerade das Beste heute. Trotzdem waren ja Tausende unterwegs und tatsächlich überall ist die Polizei zufrieden. Es gab keine Zwischenfälle, die Regeln wurden eingehalten, die Masken getragen. Wenn wir zum Beispiel mal nach Berlin schauen, das war ja mit die größte Veranstaltung. Dort haben fast alle Masken getragen. Der Abstand war da, auch wenn es für viele ein bisschen das, ich sag mal, Demo-Feeling geschmälert hat. Das fanden manche nicht ganz so schön, aber auf jeden Fall richtig so.
Mich stört es nicht, dass ich die Maske trage und damit schützt man so viel. Also warum nicht?
Es ist natürlich eine deutliche Einschränkung. Das Demo-Gefühl ist natürlich ein anderes, wenn man immer in solchen Abständen steht. Und dass es sich halt auch so rauszieht bis dahin. Also man hat nicht das Gefühl von einer großen Menge. Aber es halten sich alle dran. Das ist wiederum schön zu sehen.
Wie ist denn so generell die Resonanz, dass die Aktionen wieder auf der Straße stattfinden? Kommt das eher gut an oder eher nicht?
Also die Aktivistinnen und Aktivisten selber, die finden es super, denn es ist ja einfach eine ganz andere Präsenz da, wenn man mit tausenden Menschen auf die Straße geht, das ist ja klar. Und auch viele Politiker und Politikerinnen, die haben sich positiv geäußert. Robert Habeck, der Chef von den Grünen, der findet super, dass Fridays for Future wieder mobilisiert. Genauso sieht es auch Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die sagt, dass sie dankbar ist für die Bewegung. Und auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, der hat heute im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass er die Demos für angemessen und für richtig hält.
Das ist ja doch dann schon ein überraschendes Kompliment. Ich meine, immerhin ist Fridays for Future ja nicht gerade größter Fan von der Arbeit der Bundesregierung.
Ja, das stimmt. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die werfen der Bundesregierung auch weiter Tatenlosigkeit vor. Das haben die heute nochmal ganz deutlich gemacht. Sie finden zum Beispiel, dass das Erneuerbare Energiengesetz überhaupt nicht kompatibel mit dem Klimaabkommen ist. Das hat die deutsche Sprecherin Luisa Neubauer heute im Interview beim SWR gesagt. Und Wirtschaftsminister Altmaier ist ihrer Meinung nach mitverantwortlich.
Herr Altmaier und sein Ministerium, aber auch seine Partei, haben Jahre, wenn nicht sogar jahrzehntelang aktiv Klimaschutz boykottiert. Ist es auch auf Herrn Altmaier zurückzuführen, dass die Energiewende ja mehr oder weniger in die Wand gefahren wurde.
Okay, das heißt, Fridays for Future bleibt weiter kämpferisch?
Ja, das auf jeden Fall. Das haben die Aktivistinnen und Aktivisten heute in ihren Reden noch mal ganz deutlich gemacht.
Die Corona-Pause, die Zwangspause ist vorbei in ganz Deutschland. Da haben heute wieder tausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Das Ganze lief Corona-konform mit Abstand und Maske ab. Darüber habe ich gesprochen mit Ann Sandmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Flughafen in Helsinki, da sind seit Mittwoch Corona-Schnüffler im Einsatz. Das läuft dann so ab.
Man gibt einfach nur eine Schweißprobe ab, wischt sich dafür mit einem sterilen Tuch über die Haut, am besten im Nacken. Dann wird dieses Tuch in eine Geruchsdose gelegt und hinter einer Wand riecht der Hund daran. Das dauert 10 Sekunden. Der ganze Vorgang, nicht mehr als eine Minute.
Hunde, die das Coronavirus erschnüffeln, wie schaffen die das? Darüber habe ich heute mit Holger Volk gesprochen. Er leitet eine Arbeitsgruppe mit Corona-Spürhunden an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, kurz TIHO. Ich wollte von ihm wissen, was die Hunde da genau riechen. Das Virus oder Antikörper?
Ja, also der Virus selber riecht nicht. Was passiert ist, dass der Virus die Zellen so verändert, dass sie im Prinzip so einen Duftcocktail abgeben. Und diese Duftcocktail, diese Volatile Organic Compounds, diese VOX, können dann die Hunde erschnüffeln.
Was bekommen denn dann die Hunde, damit sie das Virus erschnüffeln?
Ja, also bei uns in unserer Studie, die ja die einzige ist, die gerade publiziert ist, haben wir den Hunden im Prinzip Spucke dargereicht. Also Probanden mussten in ein Gefäß spucken und das haben wir dann genommen und erstmal die Viren inaktiviert und dann den Hunden zum Beproben sozusagen zugeführt. Jetzt in Helsinki sieht es so aus, dass sie von den Medienberichten Schweiß nehmen.
Halten Sie das für realistisch, dass Spürhunde bald andere Corona-Tests ersetzen?
Ob Spürhunde Corona-Tests ersetzen, das glaube ich eher nicht, dass das der Fall ist. Aber was auf jeden Fall möglich sein kann, ist, dass der Hund eine gute Screening-Methode sein kann. Und wenn ein Hund etwas erschnüffelt, dann könnten es eventuell auch Geräte erschnüffeln.
Wie haben Sie das mit dem Hund genau trainiert?
Ja, also was wir nehmen, das ist ein bisschen anders als andere Testzentren in der Welt. Wir haben eine spezielle Maschine, die automatisiert und im Prinzip diese Proben den Hunden vorführt. Und dann halten sie ihre Nase in ein Loch. Und umso länger sie die Nase reinhalten, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine positive Geruchprobe war. Also bei uns war das dann am Ende 4 Sekunden. Und dann haben sie ein Futter bekommen für die richtige Testsubstanz.
Das ist ja doch sehr spannend, weil Hunde ja auch Krankheiten wie Krebs oder zum Beispiel Diabetes erschnüffeln können. Wie gut klappt das jetzt bei dem Corona? Virus?
Also in unserer Studie hat es unglaublich gut funktioniert. Wir haben eine bestimmte Trainingsmethode, die auch nicht sehr menschenabhängig ist und die Hunde haben es unheimlich sehr schnell gelernt und wir hatten eine Trefferquote von 94%, also eine Sensitivität von 83%, Spezifität von 96%. Das bedeutet, dass die Hunde 83% der positiven sozusagen auch positiv erfahren haben und 96% der negativen auch wirklich negativ getestet haben und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das vergleicht mit den Testverfahren, die man jetzt hat. Und es ist ja nicht invasiv und der Hund macht es wirklich als Spiel und in sehr kurzer Zeit. Also nach ein paar Sekunden Anzeige wussten die schon, was es ist.
Und sagen Sie mal, ist das für die Hunde nicht auch irgendwie riskant, da das Coronavirus zu schnüffeln? Können die sich nicht anstecken mit Covid-19?
Ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr hohe Sicherheitsmargen gehabt. Wir haben an der TIHO und deswegen auch in den Forschungs mit sehr vielen großen Virologen zusammengearbeitet. Die haben das Virus bei uns inaktiviert und das haben wir dann den Hunden dargestellt. Wie das jetzt die Kollegen in Helsinki machen, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Was glauben Sie denn, wo könnten diese Hunde, die Virusschnüfflerhunde, denn eingesetzt werden in Zukunft?
Ja, also wo kann man die einsetzen? Man kann sich natürlich das vorstellen im öffentlichen Leben. Es macht ja auch Sinn, dass das jetzt am Flughafen schon eingesetzt werden, weil wir ja auch im Flughafen, wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann sind ja auch Hunde da schon da, um nach Sprengstoffen zu suchen und so weiter. Also wir vertrauen unser Leben im Prinzip den Hunden auch an. Und deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, dass man dort die Hunde auch einsetzen würde. Wobei man auch sagen muss, es ist ja nicht so, dass der Hund direkt an einem Menschen schnüffelt, sondern wir geben denen eine Probe, wird entnommen und die wird dann dem Hund im Prinzip in einer sicheren Weise vorgeführt und dann sagt er, ob das positiv oder negativ ist. Weil es wirklich auch nur ein Spiel für den Hund, ne? Weil er kriegt ja jedes Mal ein Leckerli oder eine Belohnung in irgendeiner Form.
Der Flughafen Helsinki sagt, wir haben Corona-Spürhunde, die das Virus mit nahezu 100%iger Treffsicherheit erschnüffeln. Holger Volk leitet dazu eine Arbeitsgruppe mit solchen Hunden an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Er sagt, ja, diese Tiere können sehr viel. Die Spürhunde werden aber Schnelltests nicht ersetzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So schnell wie möglich soll der Platz am Supreme Court wieder gefüllt werden, wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg wird eine neue Richterin gesucht. Ruth Bader Ginsburg soll sich eigentlich zu Lebzeiten mal gewünscht haben, dass ihr Platz erst nach der Wahl, die wir im November haben, wieder besetzt werden soll. Der US-Präsident macht aber jetzt Druck. Zwei Kandidatinnen sind gerade bei den Favoritinnen mit dabei. Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa. Und wer das ist und was die auszeichnet, sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kössler. Thilo, fangen wir an mit Amy Coney Barrett. Eine konservative Christin, Mutter von 7 Kindern. Was zeichnet sie aus?
Sie ist Bundesberufungsrichterin für den 7. Bezirk in Chicago. Sie gilt als die absolute Favoritin. Du hast recht, sie gilt als äußerst konservativ. Und sie ist 48 Jahre alt, damit sehr, sehr jung. Sie könnte Jahrzehnte im Amt sein. Das ist ja ein lebenslanger Job da am Supreme Court. Und genau das ist das Bestreben Donald Trumps, jemanden dazu haben, der lange, lange, lange Zeit die konservative Rechtsprechung prägt. Sie ist in der religiösen Rechten tief verwurzelt. Sie gehört einer kleinen und etwas obskuren katholischen Gruppierung an namens People of Praise, ist auch, was die Verfassung angeht, eine, man kann sagen, Fundamentalistin. Sie nimmt es recht wörtlich aus der Verfassung. Sie ist eine Originalistin. Sie sagt also, der Text darf eigentlich gar nicht interpretiert werden. Mit ihr sieht das liberale Amerika die liberale Rechtsprechung in Gefahr. Mit ihr wird Obamacare keinen Bestand haben. Mit ihr dürfte das Abtreibungsrecht möglicherweise wieder Gegenstand von Verhandlungen im Supreme Court werden. Und sie hat sich auch hinter Donald Trumps Einwanderung Politik gestellt. Sie verweigerte die Green Cards all jenen, die vom Sozialsystem leben müssten. Sie hat darauf hingewiesen, ich glaube, das ist noch wichtig, Thilo, zu sagen, dass ihre religiöse Überzeugung keinen Einfluss auf ihre juristischen Entscheidungen haben wird. Und das wäre für die Demokraten auch ziemlich gefährlich, wenn sie bei der Anhörung auf ihre religiösen Überzeugungen abheben würden. Mhm. Das gilt hier als Privatsache.
Amy Coney Barrett. Die zweite Favoritin ist Barbara Lagoa, Richterin mit kubanischen Wurzeln aus Florida. Was spricht für Sie?
Sie ist terrific, hat Donald Trump gesagt. Sie ist also großartig, fantastisch. Es wäre ein taktischer Schachzug mit Blick auf die Wahlen am 3. November. Sie ist das einzige Kind kubanischer Exilanten, gilt ebenfalls als sehr, sehr konservativ. Sie könnte Teile der Latino-Gemeinde in Florida auf Trumps Seite ziehen. Florida ist ein Swing State und die Latinos sind eher auf der Seite von Joe Biden. Sie ist in den spanischen Vorstädten Miamis aufgewachsen. Sie ist 52 Jahre alt, sitzt im Verfassungsgericht von Florida. Sie ist bisher nicht mit einer Haltung zu diesem zentralen Thema der Abtreibung aufgefallen. Sie wird aber von Abtreibungsgegnern unterstützt. Sie ist aufgefallen mit harten Urteilen. Sie hat zum Beispiel ein Urteil gefällt, wonach Gefängnisstrafen nicht nur voll abgesessen werden müssen, sondern die Häftlinge müssen auch Wiedergutmachung bezahlen. Sie müssen sofort Steuern bezahlen. Sie müssen anfallende Kosten bezahlen. Das galt als kritisch. Sie ist Mitglied der erzkonservativen Anwaltsvereinigung Federalist Society, die Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit eine lange Liste mit konservativen Kandidaten zugeschickt hat. Da bedient er sich immer noch draus. Da stand auch Neil Gorsuch drauf und der umstrittene Brett Kavanaugh. Also eine ausgewiesene konservative Kandidatin.
Warum hat Donald Trump es eigentlich so eilig? Er möchte ja unbedingt noch vor der Wahl eine neue Richterin bestimmen.
Es geht um das jahrzehntealte Ziel der Republikaner, eine konservative Wende in der US-Rechtsprechung herbeizuführen. Die Konservativen haben jetzt schon die Mehrheit von 5-4. Aber wenn es jetzt wirklich diese Kandidatin kommt, dann wäre die Mehrheit auf Seiten der Konservativen 6-3. Dann stünde die gesamte liberale Rechtstradition der USA auf dem Prüfstand. Alle Gesetze, die den Konservativen, den Klerikalen, den Evangelikalen immer gegen den Strich gingen, könnten revidiert werden. Das gilt als erstes für Obamacare. Das steht schon im November an. 20 Millionen Amerikaner könnten ihre Krankenversicherung verlieren. Und das gilt natürlich für das Recht auf Abtreibung. Die Abtreibungsgegner machen mobil. Sie wollen, dass dieses Thema wieder in den Supreme Court kommt. Mhm. Thema gleichgeschlechtliche Ehe, Thema Waffenrecht. Also sämtliche Reformvorhaben. Und ganz wichtig, dass der Supreme Court könnte gleich nach den Wahlen eine ganz wichtige Rolle spielen. Dann nämlich, wenn Donald Trump das Wahlergebnis verweigert. Und irgendwann kommt das dann in den Supreme Court. Und dann wird sich zeigen, ob sich die konservative Wende schon auszahlt.
Deswegen hat das so eilig. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg, da dreht sich die Frage darum, wer und vor allem wann der Supreme Court in den USA dann neu besetzt werden. Über die beiden möglichen Kandidaten war das unser Korrespondent Thilo Kössler aus Washington. Die Wahl ist ein großes öffentliches Thema, dominiert die Schlagzeilen. Und wenn bei uns am Verfassungsgericht mal ein Posten neu besetzt wird, dann kriegt es eigentlich kaum einer mit. Oder nicht so viele. Um das zu verstehen, müssen wir uns vielleicht mal die Unterschiede zwischen Supreme Court und Bundesverfassungsgericht anschauen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marie Eickhoff hat für uns den Überblick. Welche Unterschiede gibt es denn da?
Einer der wichtigsten Unterschiede ist schon mal, bei uns könntest du nicht dein Leben lang Richter beim Verfassungsgericht sein, sondern maximal 12 Jahre. Es gibt auch eine Altersgrenze. Wenn du dann 68 wirst, scheidest du automatisch aus dem Amt. Und wenn du einmal raus bist, dann darfst du auch nicht nochmal gewählt werden.
Es wird also öfter einfach jemand ausgewechselt, dann ist so ein Wechsel an sich natürlich nicht mehr ganz so besonders wie in den USA. Trotzdem hat das Gericht ja schon ordentlich Macht.
Klar, es bewacht das Grundgesetz, es achtet darauf, dass es in ganz Deutschland eingehalten wird und das ohne einem Ministerium zu unterstehen. Das Verfassungsgericht ist ein eigenes Verfassungsorgan und was da entschieden wird, ist unanfechtbar. Alle anderen sind daran gebunden, es ist aber kein politisches Organ, sondern bestimmt den Rahmen für die Politik. Nur in ganz krassen Fällen kann es auch Gesetze für verfassungswidrig erklären.
Wie werden denn bei uns die Leute für dieses mächtige Gericht gewählt?
Halb vom Bundestag und halb vom Bundesrat. Also das Bundesverfassungsgericht hat insgesamt 16 Posten. Über 8 Plätze darf der Bundestag entscheiden, über die anderen 8 der Bundesrat.
Und wo kommen die Kandidatinnen und Kandidaten her? In den USA nominiert ja der Präsident.
In Deutschland schlagen das die Parteien vor. Wie die genau auf ihre Vorschläge kommen, das ist nach außen nicht ganz so richtig zu durchschauen. Es sind zum Beispiel manchmal Richter, die schon für eine Partei gearbeitet haben. Insgesamt müssen im Verfassungsgericht 3 erfahrene Richter sitzen. Die anderen kommen oft aus der Lehre, sind Rechtswissenschaftler und haben vielleicht vorher an der Uni gearbeitet. Woher die Kandidaten kommen, ist aber auch gar nicht so wichtig. Sie bekommen den Posten nämlich nur mit einer 2/3-Mehrheit. Mit 2/3 muss also für sie abgestimmt werden. In den USA reicht die einfache Mehrheit.
Wie wirkt sich so ein Unterschied aus?
Bei uns haben so radikale Kandidaten wie in den USA dann einfach weniger Chancen. Denn für eine 2/3-Mehrheit müssen Richterkandidaten ja Politiker aus mehreren Parteien überzeugen.
Aber könnte man sagen, unser Gericht ist dadurch neutraler?
Das habe ich mich auch gefragt. Beantworten konnte mir das Michaela Heilbronner. Sie ist an der Uni Gießen Professorin für öffentliches Recht und kennt sich besonders mit den Rechtssystemen in Deutschland und den USA aus.
Das deutsche Gericht wird auch nicht neutral sein, weil es Neutralität in Verfassungsfragen sozusagen nicht gibt. Es ist aber richtig, dass im deutschen Bundesverfassungsgericht eher moderate Leute sitzen, eben weil die ja auch in so einem relativ konsensualen Mechanismus ernannt werden. Und das führt dazu, dass sozusagen so die richtig radikalen Rechtsaußen- oder Linksaußen-Leute meistens gar nicht erst im Bundesverfassungsgericht landen.
Das fand ich schon mal ganz beruhigend zu hören. Wer beim Verfassungsgericht in Deutschland arbeitet, darf zwar in einer Partei engagiert sein, aber der Anspruch ist, unabhängig und unparteilich zu arbeiten.
In den USA sind jetzt 3 Frauen nominiert, die alle konservativ sind und dadurch ja auch eine politische Tendenz haben.
Ja, das ist vor allem relevant, weil beim Supreme Court öfter Fragen landen, die politisch in den USA stark umstritten sind. Michaela Heilbronner hat mir das an einem Beispiel erklärt.
Wir haben ja auch diese Debatte über Abtreibung, die haben wir in Deutschland auch. Und die wurde auch in Deutschland teilweise sehr heftig geführt. In den USA ist das aber wirklich ja eine der großen spaltenden Linien zwischen Republikanern und Demokraten. Und das ist natürlich ein Thema, über das der Supreme Court immer wieder mitentschieden hat und sozusagen geprägt hat, was der Gesetzgeber da nun machen darf in dem Bereich. Und insofern ist das eine Frage, die sozusagen für viele sehr wichtig ist, weil das eben sehr nahe sozusagen geht, dann zum Beispiel auch an ihre religiösen Überzeugungen oder ähnliches.
Eine der möglichen Kandidatinnen für die leere Stelle im Supreme Court ist ja zum Beispiel sehr gläubig, so sehr, dass das auf jeden Fall ihr Urteil in so einer Entscheidung zur Abtreibung beeinflussen würde. Sowas könnte in Deutschland nicht passieren. Da verpflichtest du dich als Richter beim Bundesverfassungsgericht, dass du religiös und weltanschaulich neutral urteilst. Katholisch sein wäre zum Beispiel erlaubt, aber nur angemessen zurückhaltend, so steht es in den Verhaltensleitlinien.
Also durchaus verständlich, dass in den USA etwas öffentlicher diskutiert wird, wer den Posten von Ruth Bader Ginsburg übernimmt. Was den amerikanischen Supreme Court und das deutsche höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, unterscheidet, Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marie Eickhoff hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie hier ist auf dem neuen Cover der amerikanischen Vogue vorne drauf. Sängerin Lizzo, ihr habt sie im Auge und das wird gerade sehr stark diskutiert. Endlich mal was jenseits der Konfektionsgröße 34, freuen sich einige. Das zeigt Normalität und Diversität. Ich habe darüber mit Julia Krämer gesprochen, sie ist deutsches Plus-Size-Model und Bloggerin und wollte von ihr wissen, wie wichtig das ist, Lizzo auf dem Vogue-Cover.
Das ist sehr, sehr wichtig, weil dadurch ändern sich Sehgewohnheiten. Weil wenn wir uns mal überlegen, wo kommen wir denn eigentlich her, dann kommen wir daher, dass wir in einer Diätkultur groß geworden sind und eigentlich nur Schönheitsideale haben, die einseitig sind. Also wir kennen immer eigentlich nur Frauen, die einen Kleidungsgrößenspielraum haben von 32 bis vielleicht mal 36, 38. Aber alles andere ist einfach in den Medien wenig gesehen und vertreten oder wenn dann nur sehr stigmatisiert und vorurteilsbehaftet. Und es ist total wichtig, dass die Medien anfangen, Diversität zu zeigen, unterschiedliche Körper darzustellen.
Auch wenn das jetzt natürlich erstmal nur ein Beispiel ist, um eine Normalität herzustellen, müsste man, denke ich, doch viel mehr sehen.
Ja, also zum Beispiel, ich bin in diesem Monat mit meiner Kollegin und der Chefredakteurin vom Curvy Magazine auf dem Curvy Magazine Cover tatsächlich. Also es passiert was. Also in Deutschland passiert was. Es ist noch langsam, aber es kommt so langsam in die Gänge.
Lass mal bei diesem Cover bleiben. Was glaubst du, wie werden die Reaktionen sein?
Die Reaktionen werden unterschiedlich sein. Zum einen wird diese ganze Ecke ganz laut, oh Gott, Übergewicht wird verherrlicht. Dabei geht es eigentlich immer nur um Respekt, dass man einfach nicht mehr diskriminiert werden möchte, weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, warum er dick ist und am Ende des Tages geht sie niemand anderen irgendwas an und das sollte sich jeder andere wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Das ist total wichtig, dass alle Menschen bei sich bleiben und dass auch wirklich aufgehört wird zu diskriminieren, egal in welche Richtung, egal ob es um Statur geht, um Hautfarbe, ob es zu dünn ist, zu dick ist, etc. Niemand sollte jemals wieder diskriminiert werden.
Die Sängerin Lizzo ist auf diesem Cover recht mittig platziert. Schritt nach vorne, rotes Kleid an. Fingernägel sind auch rot lackiert. Wie gefällt's dir?
Ich finde das Cover super. Ich finde es richtig ästhetisch. Ich finde Lizzo ist total klasse, weil sie ist so sehr straight. Sie hat eine ganz klare Message und engagiert sich da auch sehr stark, um da Aufklärung zu betreiben. Und das finde ich richtig gut.
Du machst ja gerade mit bei der Miss Germany-Wahl und bist von 15.000 Bewerberinnen unter den letzten 160. Zeigt sich da auch schon so ein bisschen Umdenken?
Sagen wir so, ich bin auf jeden Fall die Erste in Deutschland, die erste kurvige Teilnehmerin und die Einzige, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und das ist halt total krass, ne? Mhm. Also natürlich, man sieht, es verändert sich was. Ein Miss Germany Contest wird angepasst. Da bin ich denen, die es veranstalten, sehr, sehr dankbar, dass die das wahrnehmen, dass es nicht mehr, dass es kein Konkurrenzkampf, kein Wettbewerb ist, wo Frauen die Ellenbogen ausfahren, um die Schönste zu sein, sondern dass es darum geht, zusammen mehr zu bewegen. Und es geht halt um authentische, empowernde Frauen. Und das finde ich halt richtig großartig. Da sieht man einfach, dass sich was bewegt. Und ich könnte da sicherlich nicht dabei sein dieses Jahr, wenn sich davor die Jahre nicht schon was getan hätte. Da freue ich mich riesig zu sehen, dass das so weitreichend ist. Und also das wäre für mich das Krasseste, wenn ich da noch echt weiterkommen würde. Weil ich habe echt eine klare Message und es wäre so schön, wenn die da noch weiter verbreitet werden könnte.
Überleg mal, du auf der Vogue vorne drauf irgendwann.
Ja, also wie gesagt, ein Magazincover habe ich jetzt am Kiosk, das war auf jeden Fall ein Lebenstraum, das ist auf der Bucketlist gewesen und da kann ich jetzt schon mal einen Haken dran machen, ob es irgendwann die Vogue ist, wer weiß, aber ich bin jetzt schon sehr, sehr glücklich mit dem, was ich machen und bewegen darf und ja, finde es einfach sehr schön.
Sagt Julia Krämer, Model und Bloggerin über das neue Cover der amerikanischen Vogue, auf dem die Sängerin Lizzo drauf ist. Das war der Update-Podcast an diesem Freitag, 25. September. Falls ihr diese Woche was verpasst haben solltet, überhaupt kein Problem. Alle Podcasts zum Update bekommt ihr natürlich auf unserer Seite.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.